Ich möchte heute Morgen ein Wort bringen über mein, das Thema ist alles zur Ehre Gottes. Alles zur Ehre Gottes. Wir, meist von uns, sind zurück aus den Ferien, mehr oder weniger Schulzeit wieder angefangen, Beruf wieder angefangen. Und so wie wir jetzt diese 4 Monate noch haben von diesem Jahr 2023, dass wir es einfach auf dem Herzen bekommen, uns einfach aufzufrischen. Und immer wieder so ein bisschen zu ermahnen, zu ermutigen auch, immer wieder neu unser Leben vor dem Herrn zu bringen. Und was es wirklich auch bedeutet, nicht nur zu singen, dir sei die Ehre, sondern was es auch heißt, Gott die Ehre zu bringen. Denn wir sind ja lebendige Briefe, die gelesen werden von jedem. Und unsere Aufgabe ist es, warum er uns hier zurückgelassen hat, auf Erden noch nicht entrückt hat in den Himmel, ist genau das, damit die Welt erkennt, dass Jesus Christus auferstanden ist, dass er lebt und dass er jeden Menschen liebt und sein Leben für sie auch gegeben hat. Lass uns hier ein paar Bibelstellen anschauen. Wir beginnen im 1. Korintherbrief 10 und Vers 31, wo Paulus genau diese Aussage macht am Schluss vom Korintherbrief. Hier in Kapitel 10. Vers 31, er sagt hier, ob ihr nun esset oder trinkt oder sonst irgendetwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Gebt weder den Juden noch den Griechen noch der Gemeinde Gottes einen Anstoß, so wie ihr auch ich in allen Stücken, allen zu gefallen lebe und nicht meinen Nutzen das suche, sondern den der vielen, damit sie gerettet werden. Hier sagt er, dass wir dafür sorgen sollen, dass wir Gott in allem die Ehre geben, egal was wir tun, dass wir ihn ehren. Was heißt ehren? Das Wort ehren ist ein ganz, ganz wichtiges Wort. Und in der Gesellschaft, der hebräischen Gesellschaft, der jüdischen Gesellschaft, der nahöstlichen Kulturen ist Ehre etwas ganz, ganz Wichtiges. In der asiatischen Kultur. Wir denken oftmals nur nach dem Denken, ja, was ist richtig, was ist falsch. Aber Ehre hat eine ganz besondere Bedeutung. Das Wort Ehre heißt eben wertschätzen. Das hebräische Wort dafür, das gebraucht wird, das bedeutet sogar Schwere oder eine Schwerkraft zu sein. Dass wenn wir Gott die Ehre geben, dass wir ihn wertschätzen, dass er bedeutend ist, dass er ein Schwergewicht ist, ja. Also in anderen Worten, das Allerwichtigste, dass wenn wir Gott oder wenn wir auch irgendjemand anderen ehren, das heißt, wir tun etwas, um denen zu zeigen und zu sagen, dass sie wertvoll, wichtig und bedeutend sind in unserem Leben. Und indem wir das tun, nicht nur wird auch Gott geehrt, sondern auch alle Menschen, die sehen, wem wir diese Ehre geben, nehmen Aufmerksamkeit auf ihn. Jesus hat hier gesagt in Johannes Kapitel 5, Johannes 5, sein Zwiegespräch hier mit den religiösen Führern hier, Vers 22, er sagte, denn der Vater richtet niemand, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Bitte schau nochmal Vers 23 an hier, wo Jesus sagt, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Ja, er hat nicht gesagt, ja, alle, die das tun, was der Sohn sagt. Es geht hier nicht einmal nur um Taten. Ehrung ist weit viel mehr als nur die Taten, die man tut. Also mehr als nur die Worte, die man redet. Sondern Ehrung hat etwas zu tun mit Herzen. Ehren hat etwas zu tun mit unserem ganzen Sein, wenn wir jemanden Ehre geben und Ehre zeigen. Ich weiß nicht, ob du schon mal daran gedacht hast, ich aber schon, wenn ich den Sündenfall im ersten Buch Mose lese und die Geschichte lese dort, wie Gott den Menschen schuf und in den Garten, wunderbaren Garten gemacht mit vielen Bäumen. Und ein Baum hatte da gesetzt von der Erkenntnis von Gut und Bösem, sagte, esset nicht davon. Denn an dem Tag, wenn ihr davon esset, werdet ihr wahrhaftig sterben. Und siehe da, der Mensch hat genau natürlich von dem Baum, musste er nehmen. Hat ja viele andere, aber genau von dem. Und dann habe ich mir überlegt, ja hallo, Gott, bist doch nicht so fies. Also ist ja nur ein Baum, das ist ja nur also einmal was daneben, also was soll's überhaupt? Ja, Herr, ich habe ja auch mal, als meine Mom gesagt hat, du sollst nicht irgendwo die Schokolade nehmen, da ging ich doch in die Küche und habe eine Tafel Ofenmaltine dann gegessen. Ja, also Gott, du kannst doch nicht aufgrund von nur einer kleinen Handlung, ja, was sie falsch gemacht haben, die ganze Welt hineinstürzen, ja, in diesen Sündenfall und alles Böse, was über die Welt kam. Aber wir müssen verstehen, es ging hier um weit mehr als nur eine Handlung, als nur eine Tat. Es ging darum, dass sie mit Gott entehrt haben. Gott entehrt haben insofern, dass sie ihn nicht genügend geachtet haben, dass das Einzige, was er gesagt hat im ganzen Garten Eden, ist, dass das Einzige, was mir gehört, bitte nehmt nicht von dem. Und genau von dem haben sie genommen. Es war also nicht einfach nur eine Tat, welches ja, die ganze Sündenfall über die Welt gebracht hat. Es war dessen, dass sie Gott entehrt haben, dass sie ihn nicht geehrt haben als Gott den Allmächtigen, dass sie diesen einen Baum, den er gesagt hat, dass das Einzige, was mir gehört in deinem Garten, lasse sie. Der Mensch hat es nicht getan. Ehrung, die Ehrung Gottes, das ist extrem wichtig, dass wir immer wieder neu anschauen müssen in unserem eigenen Leben. Weil es ist so leicht in unserem Alltag, in unserem Alltagsstress, in dem Hamsterrad des Lebens, dass man sehr oft hineinkommen kann, dass man vergisst, dass unser Leben ist immer wie ein Buch, das gelesen wird von anderen Menschen. Nicht nur dann, wenn du ein Fischzeichen hinten auf deinem Auto hast. Ich weiß, manche Leute sagen, ich tue schon gar keinen Fisch hinten drauf, damit nicht die Leute, ja, damit ich nicht Gott irgendwo einen schlechten Ruf gebe. Aber unser Leben ist ein Licht in der Welt. Und Jesus sagte, die Welt soll erkennen, dass wir seine Jünger sind. Hat niemals gesagt, dass wir vollkommen sein müssen, denn wir sind auf einem Weg, den wir gehen. Aber etwas darf vollkommen sein und muss vollkommen sein, dass unser Herz ihm vollkommen hingegeben ist. Das ist, was vollkommen sein muss. Es geht nicht darum, dass man dann gerettet wird, wenn man alles endlich einmal richtig gemacht hat, alles auf die richtige Bahn gebracht hat, dann wirst du gerettet. Nein, was er haben will, ist unser Herz, dass wir ihm vollkommen hingegeben sind. Und das ist eine Sache, dass man auch immer wieder neu prüfen muss, weil es ist immer wieder ein Sog an uns. Paulus spricht immer wieder davon, wie in Römerbrief 12 und Vers 2, und passet euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euer Wesen sich verändern durch die Erneuerung eures Denkens, eures Sinnes. Wir haben immer wieder Dinge, die an uns ziehen. Wir leben in einer Welt, das in einem Sog der Boshaftigkeit hineingezogen wird, wie nie zuvor in der heutigen Zeit. Deswegen, wenn wir unsere Aufgabe für Gott erfüllen wollen, bevor Jesus Christus zurückkommt, und das tut er, die Welt zeigt auf, dass alle Zeichen auf Gründen deuten, dass Jesus Christus zurückkommen kann. Jeden Moment, jedes Jahr, meine, so wie die Welt sich entwickelt in der Schnelligkeit vom Bösen, was über diese Welt kommt, was meinst du, wie schnell, dass Jesus zurückkommen muss? Und er wird. Im 1. Samuel Kapitel 2 haben wir so einen Moment im Leben vom Volk Israel. Sie sind jetzt im verheißenen Land und der Priester Eli, der ist am Dienen, aber seine Söhne sind nicht so ganz das, was sie eigentlich hätten sein sollen. Und er hat seine Söhne nicht so erzogen. Aber dennoch, weil sie seine Nachkommen waren, haben sie den Dienst an der Stiftshütte gemacht, die Stiftshütte Mose, mit dem das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste umhergegangen sind. Sie haben es jetzt aufgestellt in Silo. Und dort kommt das Volk Israel zusammen und bringen ihre Opfergaben, um Gott zu danken, um Gott zu ehren. Auch wenn sie gesündigt haben, um ihre Opfertiere zu bringen zur Vergebung. Aber die Söhne Eli sind boshafte Söhne. Und so haben sie es dazu gebracht, dass sie gesagt haben, wenn irgendeine Frau gekommen ist, ja, dann muss sie zuerst mit ihnen liegen, mit ihnen schlafen, Sex mit ihnen haben. Und dann, ja, dürfen sie dann, dann wird ihr Opfer vor dem Herrn gebracht. Das hat Eli einfach zugelassen. Und so kam es natürlich auch so, dass die beiden Söhne dann auch unter Gottes Gericht dann auch kamen. Aber es gibt folgende Aussage im 1. Samuel 2 und Vers 30, was der Herr dem Eli sagt. Er sagt, darum spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe allerdings gesagt, dein Haus und das Haus deines Vaters sollen ewiglich vor mir außen eingehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferner von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich wieder ehren. Wer mich aber verachtet, der soll auch verachtet werden. Das Priesteramt ging zu einem anderen über. Wir sehen hier, es geht nicht darum, wo man sitzt, in welcher Kirche man sitzt, welche Herkunft du hast und all die äußeren Dinge, die wir oftmals beurteilen, sondern es hat damit zu tun, wer mich ehrt. Wer mich ehrt, wer mich als bedeutend in seinem Leben behält, wer mich wertschätzt mehr als alles andere, wer mich im Zentrum seines Herzens bewahrt. Wie die Schrift auch sagt, ja, wenn du Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet werden. Womit beginnt es? Mit unserem Herzen und ihn zum Herrn bekennen. Aber Jesus hat gut gesagt auch, er hat gesagt, nicht jeder, der mich Herr, Herr nennt, ja, wird in Gottes Reich kommen. Es geht nicht darum, was wir nur reden, was wir nur sagen. Es geht nicht darum, dass wir nur immer alles das Richtige tun. Nein, nein, es geht darum, wo unser Herz ist. Wo ist unser Herz? Jesus sagt es auch, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Da wird auch dein Herz sein. Wo ist unser Schatz? Was ist uns wichtig? Was ist uns bedeutend? Ich empfinde einfach es so wichtig in der heutigen Zeit, dass wir uns einfach immer wieder von Neuem bewusst werden. Nicht einfach nur ja, in dem Hamsterrad des Christenseins uns zu drehen, sondern immer wieder eine neue, eine frische Hingabe zu Gott zu machen. Immer wieder von Neuem. Jeden Morgen. Jede Woche. Uns freuen natürlich an dem, dass Gottes Verheißungen sind, ja und Amen. Dass Jesus starb für uns im Kreuz, zur Vergebung unserer Sünden. Sein Striemen am Rücken zur Heilung unseres Körpers. Dass er uns befreit und freisetzt und erfüllt mit heiligem Geist und Freude und Kraft und all diese wunderbaren Dinge. Halleluja, Halleluja. Aber wenn wir Gott nur deswegen dienen für all das Gute alleine, was er uns gibt, dann werden wir beim nächsten Angriff, beim nächsten Trübsal, bei nächster Situation, wo der Feind uns das Garaus machen will, werden wir sagen, ja Gott, wer bist denn du? Was, ja, du bist ja doch nicht der, den ich gedacht habe. Jesus hat uns nicht versprochen, dass er uns in eine Welt zurücklässt, dass der Himmel hier ist. Er hat gesagt, in der Welt werdet ihr Trübsal, werdet ihr unter Druck kommen, heißt es. Aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Deswegen, egal welche Anfechtung du hineinkommst, welche Versuchung du drin bist, welche Probleme auf dich zukommen, dass wenn wir Gott die Ehre geben, nicht für das Problem, die Ehre dafür geben, dass er uns da durchführen wird. Dass wir trotzdem in der Anfechtung innen drin, dass wir ein Zeugnis sein können für die Welt, als solche, die auch Hoffnung haben. Als solche, die Freude haben, weil wir wissen, dass dies nicht unser endgültiges Zuhause sein wird. Nein, sondern wir schauen, so wie Abraham geschaut hat, es gibt ein Zuhause für mich, das vorbereitet wird im Himmel. Amen. Traurige Geschichte hier am Anfang von Israel, aber wenn wir auch hier heute Morgen anschauen, im letzten Buch der Bibel, das Letzte, was Gott schrieb an das Volk Israel, bevor es 500 Jahre still sein wird, ehe Johannes der Täufer anfängt, im Jordan die Menschen zu taufen, zur Buße zu rufen, dass sie ihr Herz Gott wieder hinwenden sollten, damit, wenn Jesus kommt, ein paar Monate später, dass sie vollkommen sich ihm hingeben können. Aber Gott schickte einen Propheten namens Maleachi, der das letzte Buch des Alten Testamentes schrieb, dieser Maleachi. Und er fängt sein Buch an in Kapitel 1 und Vers 1. Er fängt seine prophetischen Worte an das Volk Israel hier. indem dass er sagt, Vers 1, dies ist die Last, das Wort des Herrn an Israel durch die Hand Malachis. Ich habe euch geliebt, spricht der Herr. Aber ihr fragt, worin hast du uns geliebt? Er fängt an damit, dass Gott sagt, ich liebe euch. Du musst ein bisschen verstehen, so ein bisschen der Hintergrund vom Propheten Malachi. Was ist vorher geschehen? Ja, im Jahre 539 vor Christus hat der König Kyros von der persische König hat vom Gott den Auftrag bekommen, das Volk Israel nach 70 Jahren Gefangenschaft wieder freizusetzen und dass sie wieder gehen könnten nach Israel, um dort den Tempel zu bauen. Und so sind etliche gekommen. Ja. Und als sie dann ankamen in das Land, fingen sie an, natürlich ihre Häuser zu bauen, aber sie haben vergessen, den Tempel zu bauen. Und Gott schickte zwei Propheten namens Haggai und Zacharias, die könnt ihr auch hier lesen, schickte zwei Motivationsprediger, um den Leuten dort zu sagen, hallo, schön und gut, dass ihr in eure Häuser gebaut habt, aber ihr seid eigentlich da, um den Tempel Gottes zu bauen, um einen Namen wieder für ihn zu machen in der Welt, nicht einfach, dass ihr überleben könnt. Und hat sie motiviert und sie haben Hand angelegt und sie haben den Tempel aufgebaut. Natürlich niemals das, was er gewesen war unter Solomon, aber immerhin. Und Gott hat Wohnung dort genommen in den Tempel, aber sie dachten, ja, jetzt wird alles wieder gut. Jetzt wird wieder in den Zeiten wie den Tagen von Solomons und Israel wird wieder ein goldenes Zeitalter erleben, aber nichts geschah. Es gab immer noch viel Trümmer und Ernten waren auch nicht gerade besonders. Und so hat das Volk bald wieder vergessen und lebte einfach für sich, einfach nur dahin. Bis im Jahre 458, 23 Jahre später, Gott zwei Männer namens, einer Priester namens Esra und ein Mann namens Nehemia, den Auftrag gab, dass sie nach Jerusalem gehen sollten und das Volk wieder neu aufmuntern, motivieren soll. Haltet dran fest, Gott hat einen Plan und Nehemia kam und hat die Stadtmauer Jerusalems aufgebaut. Esra als Priester predigte das Wort Gottes, die Verheißung Gottes für das Volk und sie nahmen wieder frischen und neuen Mut, Halleluja. Bauten die Stadt auf und es schien wieder alles gut zu werden, aber als Nehemia dann ja, seinen Auftrag erfüllt hatte, ist wieder einfach ja, in die Rente gegangen. Das Volk wieder alles wieder vergessen. Wieder alles vergessen. Einfach nach wie vor einfach nichts Besonderes. Und da sandte Gott Propheten Malachi. Propheten Malachi zu kommen und denen zuallererst zu sagen, ich liebe euch. Ich liebe euch. Aber das Volk, was taten sie? Sie haben nur mit Gähnen ihnen zugehört und gesehen und gesagt, ja, was willst du denn hier überhaupt? Aber Gott brachte den Malachi mit einer Botschaft, mit einer ganz, ganz wichtigen Botschaft, dass das Volk Gott sein Bestes geben sollte. Nicht die Überbleibsel, nicht zuerst ihre Häuser bauen, dann den Tempel Gottes. Nicht, ja, dann, wenn alles gut läuft, ja, dann geht es uns wohl und gut, dann machen wir weiter. Aber als die Dinge nicht so liefen, wie sie dachten, haben sie auch wieder den Schaufel wieder hingelegt. Malachi kommt mit einer Botschaft, mit einer strengen Botschaft. Ich weiß nicht, ob du es handeln kannst, ob du es aushalten kannst, diesen Brief zu lesen. Wir wollen einen ersten Teil anschauen hier und einfach zu Herzen nehmen. Gibt es auch etwas hier innen drin, wo wir uns auch neu anschauen können? Ich tue es auch immer wieder selber. Weil es ist so leicht, in dem Sog dieser heutigen Zeit und in vielen Erwartungen, die Menschen und Beruf und Nachbarn und alle anderen Leute an uns haben, auch Gemeinde, was auch immer es ist, dass wir nicht einfach nur Dinge tun, damit wir es einfach getan haben und uns selber auf die Schulter klopfen, sondern dass wir wissen, in allem, was wir tun, dass unser Leben ein Zeugnis ist von wer Gott ist, den wir proklamieren zu dienen. Es genügt nicht einfach nur ein T-Shirt anzuhaben, zu sagen, ich glaube an Jesus. Oder manche von uns wollen ja erst gar nicht so ein T-Shirt tragen. Aber wir sollten. Denn unser Leben sollte ein Buch sein, das in der Welt, in unserer Umgebung gelesen wird von jedermann. dass wir Gott die Ehre geben. Nicht, weil wir perfekt geworden sind und immer alles richtig machen, sondern weil wir ihm die Ehre geben, dass er auch selbst jemanden wie mich und wie wir sind, nach wie vor liebt, mit uns eine Zukunft vorhat, auch mit all unseren Schwierigkeiten, Problemen, die wir manchmal auch haben. Malachi bringt hier ein Thema und beginnt damit mit der Liebe Gottes. Und sie fragen ja, wie hast du uns geliebt? Und Malachi erzählt hier von Esau und Jakob. Esau sollte ja das Erstgeburtsrecht ja haben. Aber Gott sagte, nein, Esau hat mich verachtet, hat mich entehrt. Weil wenn du die Geschichte kennst, Esau war ein Jäger. Und einmal, als er nach Hause kam, nachdem er gejagt hat und lange unterwegs war, er war fast am Verhungern. Er sagte zwar, er ist am Verhungern. Und er sagte dem Jakob, der zu Hause geblieben war, der war Koch in der Küche, der hat eine wunderbare Linsensuppe gerade gemacht. Und Esau kam nach Hause und sagt, Jakob, gib mir was von deiner Suppe. Ich sterbe vor Hunger. Und Jakob sagte, okay, ich werde es dir geben, aber du musst mir versprechen, du gibst mir dein Erstgeburtsrecht. Und Esau dachte nicht darüber nach. Er sagte, ja, was nützt mir das schon, was soll das überhaupt? Außer kannst du es ja haben, gib mir die Linsensuppe. Aber für Gott war das was Bedeutendes. Vielleicht dachte Esau, ja, das sagte ihm einfach so leichtfertig, ja. Am Schluss wird er doch den Segen kriegen. Aber Gott hat es beachtet, wie leichtfertig er umgegangen ist mit dem, was Gott so heilig war. Das Erstgeburtsrecht, dass er den Segen, das von Abraham zu Isaac, eigentlich zu Esau hätte kommen sollen. Aber Esau tat so, als ob das nichts wert ist. Und war bereit, es für eine Linsensuppe zu verschwenden. Gott sagt sogar, ich hasse Esau. Ich hasse ihn. Jakob bekam den Segen. Darum sagt Gott hier, ja, ich habe nicht den Erstgeborenen gewählt, sondern ich habe dich, Jakob, dich, Israel, habe ich gewählt. Ich habe dich ausgesucht. Und jeder eins von uns hat Gott ausgesucht. Gott liebt uns. Und mit dieser Liebe beginnt es. Und wie wir es gehört haben in den letzten Wochen, ja, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe zu Gott. Und wie drückt sich die Liebe aus? Indem wir auch verstehen, was es heißt, Gott zu ehren. Was es heißt, Gott zu ehren. Was heißt es, Gott zu ehren? Malachi hier bringt verschiedene Punkte in seinem ganzen Brief, aber wir wollen hier nur einige hier anschauen miteinander. Es heißt, zusammengefasst, dass man einfach bereit ist, Gott sein Bestes zu geben. Sein Bestes zu geben. Lesen wir hier ab Vers 6 und höre darauf, wie wichtig es für Gott ist, dass er den ersten Platz hat, dass er geehrt wird als Gott. Er kann nicht einmal nur irgendein Götze sein auf deiner vielen Sammlung, wo du die Bibel hast und einen Koran hast und eine Buddha-Statue hast und dann eine Shiva-Statue und sonst irgendwas zu Hause. Ja, die Bibel ist da auch drauf. Nein. Er sagt hier, ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater? Wo ist meine Ehre? Bin ich Herr? Wo ist die Furcht? Die Ehrfurcht heißt das vor mir, spricht der Herr der Herrscharen, zu euch Priestern, die ihr meinen Namen verächtlich macht. Aber ihr fragt, womit haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Das ist die Tragik. Sie haben es nicht einmal selber erkannt. So verblendet kann man werden, kann man sein. Damit, dass ihr auf meinem Altar verunreinigtes Brot darbringt. Aber ihr fragt, womit haben wir dich verunreinigt? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist verachtenswert. Das heißt, es ist alltäglich, ist nichts Besonderes. Ja, ob ich in den Gottesdienst gehe oder einfach auf ein Konzert gehe oder was auch immer, was ich mache, spielt doch gar keine Rolle. Das ist alles einfach alltäglich. Genauso wie Esau mit seinem Erstgeburtsrecht umgegangen ist. Ja, was soll's, es ist nichts Besonderes. Wenn ihr ein blindes Tier zum Opfer bringt, ist das nichts Böses. Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist das auch nichts Böses. Bringt es doch deinem Statthalter. Wird er Wohlgefallen an dir haben oder dich freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscharen. Und nun besänftigt doch das Angesicht Gottes, damit er uns gnädig sei. Wird er, weil so etwas von eurer Hand geschehen ist, jemand von euch freundlich beachten, spricht der Herr der Herrscharen? Wird er besonders auf dich schauen? Wird er die Ansehen der Person haben, in anderen Worten? Es soll doch lieber jemand gleich von euch die Türen des Tempels schließen, damit ihr nicht vergeblich mein Altarfeuer anzündet. Ich habe kein Wohlgefallen an euch, spricht der Herr der Herrscharen, und die Opfergabe, die von euren Händen kommt, gefällt mir nicht. Springen wir zu Vers 13. Und ihr sagt, siehe, ist es auch der Mühe wert? Und ihr verachtet ihn, spricht der Herr der Herrscharen, und bringt Geraubtes und Lahmes und Krankes herbei und bringt so etwas als Opfergabe dar? Sollte ich das von eurer Hand wohlgefällig annehmen, spricht der Herr? Nein. Verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein männliches Tier hat und ein Gelübde tut und dann doch dem Herrn ein verdorbenes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr der Herrscharen, und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Was ist hier passiert? Man muss verstehen, im Alten Testament, bevor Jesus kam, das Volk Israel hatte den Aufruf, dass sie Gott begegnen sollten dort am Tempel oder an der Stiftshütte, indem dass sie ein Opfertier bringen mussten, wo Blut vergossen wurde. Das war natürlich ein Bild auf Jesus, der das ein für alle Male für uns machen wird. Und sie sollten ein Opfertier bringen, und zwar, es soll ein Tier sein, das ohne Fehl ist, vollkommen ist. Das Beste ist, etwas Besonderes ist, weil man es etwas jemand Besonderem was gibt. Und was haben die Priester gemacht? Die haben gesagt, ja nur, das Tier wird sowieso getötet werden, also wir nehmen doch gerade das, was sowieso gleich am Krepieren ist, ja, am Sterben ist. Das macht doch Sinn. Komm, wir bringen doch das. Und Gott, und wir könnten so leicht sagen, ja, das macht doch Sinn, oder? Das macht doch Sinn, Herr, du, das verstehst du doch. Dass wir dir doch das Tier gleich bringen, das sowieso am Sterben ist, weil es wird sowieso nur das Blut gebraucht, das geopfert wird, also ist schon in Ordnung. Ja, das verstehst du ja wohl, das macht ja Sinn. Wir behalten die Besten ja für die Zucht und wird alles so gut sein. Ja, das können wir so abmachen. Nein, das sah er nicht. Hat ihm gesagt, wo ist meine Ehre? Und was gibt man für ein Bild anderen, wenn man sagt, du bringst den Überrest, den Überbleibsel, das, was gerade kurz vor dem Verschimmeln ist, das, was gerade noch verkauft werden kann im Laden, ja, oder ein Tag drüber ist, das hast du ja noch essen. Stell dir mal vor, dass du jemand einlädst zu dir, der dir besonders wichtig und wertvoll ist, vielleicht ein Pastor oder ein Mentor, jemand, der dein Leben besonders und schön irgendetwas getan hat. Und dann gehst du zum Laden, du suchst irgendetwas, was gerade noch verkauft ist oder vielleicht einen Tag drüber sogar hast du noch im Kühlschrank und das bietest du dann an. Würdest du das machen? Nein. Du würdest es auf keinen Fall machen. Und Gott sagt es ungefähr gleich hier bei dem Volk Israel. Was macht ihr denn? Habe ich denn keine Ehre? Aber wir überlegen uns, ja Gott, aber musst doch verstehen, das macht doch keinen Sinn, ein gutes Tier zu opfern. Aber ist es nicht das, was Gott gelobt hat beim Abel, als er aufgezählt wird als Erster in den Glaubenshelden, wo von ihm gesagt wird, dass Abel brachte ein besseres Opfer dar als Kain, weil er von dem Besten, von dem Fettesten, von dem Schönsten gebracht hat, das, was ihm von besonderer Bedeutung war, das war das, was er Gott darbrachte und dadurch eben aufzeigte, wie wertvoll und kostbar Gott ist für ihn. Sind wir noch alle da? Und du sagst, ja, wir haben ja keine Opfertiere heutzutage, die wir darbringen müssen. Nein, wir haben ein Opfer, das wir darbringen sollten. Paulus sprach es an in Römer 12 und Vers 1. Er hat uns nämlich hier gesagt, was unser Opfer ist in der heutigen Zeit. Ja, keine Tiere. Und er sagt hier in Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Unser Leben ist das Opfertier, wenn man so sagen will, das wir Gott darbringen. Was bringen wir ihm nun dar? Ein müdes, uninteressantes Leben? Wie kommen wir vor ihm? Wie begegnen wir ihm? Was bieten wir ihm? Er prangelt sie an, dass sie verunreinigte Opfer dargebracht haben und sagt, wo ist meine Ehre? Bring es doch deinem Statthalter. Wird er Gefallen an dir haben, wenn du etwas ja, halb verschimmelt bringst? Oder gar nicht überlegt hast, was du überhaupt bringst? Weißt du ja gar nicht, was kochen? Versteht ihr, was er da zum Ausdruck bringt? Gott, manchmal denken wir ja, Gott ist einfach ein Großvater. Ja, der freut sich einfach über irgendetwas, was man einfach nur macht. Ja, Gott, du verstehst es ja schon. Aber dem Herrn ist die Ehre extrem wichtig, dass wir ihn ehren mit unserem Leben. Mit unserem Herzen hat das nämlich was zu tun. Nicht einmal mit den Dingen, die wir tun, sondern wie wir was machen. Dass wenn wir auch Spenden geben, Opfer geben, dass wir es tun, weil wir es tun aus Herzen heraus. Weil er uns wichtig ist, dass wir ihm etwas Wichtiges darbringen, dass wir ihm unser Leben auch darbringen. Was könnte ein verunreinigtes Opfer heute sein? Und ich setze mich da selber auch immer wieder das vor Augen und überlege es mir auch immer wieder selber, weil es ist so einfach, dass man einfach in den Alltag einfach sich nur freut über Botschaften, die sprechen ja, Gott will dich segnen, links, rechts, oben und unten und überall, Halleluja, das ist so. Aber darin können wir oftmals eben auch vergessen. Unsere allerwichtigste Aufgabe ist es, mit unserem Leben das Licht Gottes scheinen zu lassen, dass andere Menschen unsere guten Werke sehen, die wir tun aus Herzen heraus und Gott ehren. Ein verunreinigtes Opfer könnte sein, wenn ich abends eine Stunde damit verbringe, Facebook, Instagram, TikTok durchzuscrollen und dann in den 5 Minuten vor dem Einschlafen vielleicht Gottes Wort lese und bete. Da bringe ich Gott einfach den Rest dar. Verunreinigtes Opfer könnte es sein, wenn wir unsere beste Energie, unser bestes Talent, unsere beste Motivation in unsere Karriere einbringen, aber wenn es darum geht, dem Leib Christi zu dienen, das Reich Gottes zu fördern, sitzen wir entweder am Rande oder suchen nach etwas, das am wenigsten Energie erfordert. Ja, Herr, ich mache ja etwas für dich. Halleluja. Bist doch froh, Herr, dass ich so früh aufstehe und ein bisschen früher in die Kirche komme. Wir klopfen uns auf die Schultern. Aber was würde vielleicht Malachi sagen? Ich kann es nicht beurteilen für dich, weißt du? Weil das hat alles zu tun mit Herz. Hat nichts zu tun mit Äußerlichkeiten. Wie viel du machst oder was du sagst. Verstehst du, deswegen kann ich das nicht beurteilen. Und ein anderer kann es nicht beurteilen. Nur du kannst es beurteilen. Ein verunreinigtes Opfer könnte sein, wenn wir eine Menge Geld für unseren Sommerurlaub ausgeben, aber wenn es darum geht, Gott ein Opfer zu bringen, schauen wir auf das Budget und sagen, ja, was haben wir noch übrig? Ein verunreinigtes Opfer könnte sein, wenn wir die Schweizer Nationalmannschaft dabei zusehen, wie sie einen Elfmeter versenken. Hoffentlich wieder einmal, oder? Und vor Freude vom Sofa aufspringen, aber im Gottesdienst sitzen wir passiv mit den Händen auf dem Schoß und gähnen. Ein verunreinigtes Opfer könnte es sein, wenn wir unsere Kinder so sehr lieben, dass es nichts gibt, was wir nicht für sie tun würden. Aber wenn wir ehrlich sind, schlägt unser Herz nicht so schnell für Gott, den Allmächtigen. Ich weiß nicht, man kann noch andere Beispiele bringen. Es ist nichts Falsches dabei, bei in Facebook sein, all diese Dinge. Aber die Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen, brennt mein Herz für Jesus? Wenn ich sage, Jesus, du bist mein Herr, oder wir singen am Sonntagmorgen, ja, haben wir so einen Ausdruck wie auf diesem Bild hier, wie diese Dame, dass wir so verliebt sind in Jesus, weil er uns liebt. Er will nicht einfach nur, dass wir Knechte sind und Dinge tun und Dinge machen und du musst abkrampfen. Das will er nicht. Das will er nicht einmal haben. Aber er will auch nicht haben, dass wir halbherzig, halb hingegeben, uninteressiert, unbewusst aufwachen, am Sonntagmorgen merken, oh, ich bin ja im Gottesdienst. Da sagt er, mach die Türe des Tempels zu. Komm lieber nicht. komm lieber nicht, lass uns ein christliches Leben führen, so wie die ersten Christen gewesen sind, die ihr Herz und ihr Leben dafür hingegeben haben, um Jesus groß zu machen. Ja, es ist einem nicht immer danach, das versteht man wohl. Man hat Schwierigkeiten, man hat Probleme, man hat seine eigenen Sorgen, all das. Aber Gott will ein Teil davon sein. Er will dir deine Sorgen abnehmen. Er will im Zentrum stehen, dass du weißt, bring all deine Sorgen, all deine Probleme zu ihm und er wird für dich schauen. Vertraue auf ihn und er wird deine Pfade ebnen. Wisst ihr, dass der Begriff Christ haben die Christen nicht sich selber gegeben. Heute zwar schon, heute nennen wir uns selber Christen. Ja. Aber die ersten Menschen, die Christen genannt wurden, wurden Antiochier genannt und zwar von der Bevölkerung. Das waren einfach Jünger Jesu, bis an ihn hießen sie so. Aber die Bevölkerung hat einfach gemerkt, wie diese einfach sich so sehr wie Jesus, der Gesalbte, Jesus, der Christus, benehmen und handeln und dienen und Kranken die Hände auflegen und Menschen aufnehmen, Menschen dienen, dass sie gesagt haben, das sind Christen, das sind kleine, gesalbte, ausgesuchte, Halleluja, die von Gott gebraucht werden. Die Welt nannte sie Christen. Auserwählte. Besondere. So soll es sein von uns, oder? Für unser Herz Gott hingeben. In allem. Er schaut, also beurteilt es nicht. Ja, jetzt muss ich mehr machen. Vergiss es. Aber was kann ich tun, dass mein Herz mit jedem Tag ganz neu, ganz frisch für Gott völlig schlägt? Wo habe ich Bereiche in meinem Leben, die langsam hineinschleichen und mir ein bisschen die Motivation rauben? Die Sicht rauben zu sehen, dass Jesus bald zurückkommt. Dass Menschen in die Hölle fahren werden, wenn sie nicht die Botschaft hören. Dass es nicht nur darum geht, dass ich ein besseres Auto fahre, einen besseren Job habe, mehr Geld verdiene, schöne Ferien haben, dass all das, Gott will, dass wir all das Gute auch haben. Das sprach auch Jesus, Halleluja. Aber am Schluss geht es nicht um diese Dinge. Ja, er liebt uns, deswegen will er uns auch Gutes geben, Gutes tun. Ich habe euch auch vorhin auch erzählt von Jesse Duplantis. Viele ihn oftmals ankreiden, ja, weil er so viel Geld, so ein großes Haus und all diese Dinge hat. Aber wenn man seine Geschichte nicht kennt, dann kannst du sowas nicht beurteilen und nicht verurteilen. Wer bist du oder wer sind wir, dass wir das Recht haben, Knecht eines anderen, ja, zu verurteilen. Ich habe so ein bisschen seine Geschichte hier gelesen. Ich lese euch einen Teil aus seiner Geschichte hier, wie er zum Herrn gekommen ist. In 1970 bis 1974 war Jesse Duplantis Sänger und Bassgitarrist der Rockband Summerwine. Kannst du immer noch was finden im Internet. Summerwine. Er bezeichnet sie als Showband im Las Vegas-Stil. Sein Künstlername Jerry Jackson war zu einem alltäglichen Erscheinungsbild auf Festzelten geworden. Die William Morrison Agency buchte ihn für Auftritte im ganzen Land und seine Einnahmen stiegen von 1300 auf 13.000 Dollar pro Woche. Am 4. September 1974 mit 25 Jahren bereitete sich Jesse auf einen Auftritt in Boston vor. Während er sich umzog, schaltete Kathy, seine Frau, den Fernseher ein und zeigte eine Billy Graham Evangelisation. Sie ist bereits schon zum Herrn gekommen durch eine Fernsehsendung von Billy Graham. Sie sagt, warum schaust du dir diese Sendung nicht an, fragte Kathy. Ich will Billy Graham nicht hören, sagte Jesse. Dann sprach der Heilige Geist durch Kathy und sagte, das Einzige, was Jessys Aufmerksamkeit garantiert, erregen würde. Nun, sagte sie, er hat ein größeres Publikum als du. Jesse blieb stehen und starrte auf den Fernsehbildschirm. Sieh dir das an, sagte Kathy, während die Kamera über das Publikum schwenkte. So füllt man, seine Stadien. Jesse setzte sich hin, um zu hören, was jemand über Gott zu sagen hatte, der ein Stadion füllen würde. Die Botschaft, die er hörte, durchdrang seine ganze Kritik an die Kirchen. Sie überwand konfessioneller Unterschied. Es ging um Jesus und um die Ewigkeit. Zum ersten Mal in seinem Leben verstand Jesse, dass es nicht gut genug für Gott sein müsste, dass er nicht gut genug für Gott sein müsste. Jesus war es nämlich bereits. Jesse schloss sich im Badezimmer ein und weinte vor seinem Erlöser seine Reue aus. Wenige Augenblicke später traf er als neue Kreatur aus dem Badezimmer. Die Veränderung in Jesse war so drastisch, dass der Schlagzeuger, als er an diesem Abend zur Show kam, fragte, was mit ihm geschehen sei. Vor seiner Errettung benutzte Jessys Schimpfwörter, als wäre es die Sprache des Königs. Als er da rauskam, fluchte er nie wieder. Er hat nie wieder getrunken, er nahm nie wieder Drogen. Diese Dinge waren ein Teil seines alten Menschen und dieser Mensch war einfach weg, sagte Kathy. Am nächsten Morgen ließ er uns aufstehen und suchte sich einen Gottesdienst in Boston, die er besuchen wollte. Er hatte gerade einen Vertrag über $80,000 unterschrieben. Und obwohl er nichts über den Zehnten wusste, gab er der Kirche an diesem Morgen $8,000, einfach weil er Gott liebte. Von diesem Tag an besuchte unsere Familie, egal wo wir waren, den Gottesdienst, wann immer die Türen geöffnet waren. Gott hat Jesse nie gesagt, dass er aus dem Musikgeschäft aussteigen soll, erinnert sich Kathy. Aber 3 Wochen, nachdem er Jesus sein Herz geschenkt hatte, stellte der Herr ihm eine Frage. Jesse, liebst du das Musikleben mehr, als du mich liebst? Die Frage beschäftigte Jesse tagelang. Schließlich wusste er die Antwort. Herr, sagte Jesse, ich liebe dich mehr als das Musikgeschäft. An diesem Tag sagte Jesse seiner Band, dass er aufhören würde. Er stimmte zu, 4 Monate lang seine Verträge zu erfüllen, bevor er seine Musikkarriere an den Nagel hängte. Als er sich aus dem Geschäft zurückzog, verkaufte Jesse all seine Instrumente. Er wollte nicht, dass sie ihn von Gott wegziehen. Wir zogen zurück in die Gegend von New Orleans und Jesse nahm einen Job im Rohrleitungsbüro von Patterson Truckline an. Er gab $13,000 pro Woche auf und arbeitete für $1,75 pro Stunde, weil er nie etwas mehr lieben wollte, als nur, als er Jesus liebte. 2 Jahre später arbeitete Jesse für die Shell Oil Corporation. Im Laufe der Jahre gab er in Gemeinden sein Zeugnis. Im Jahr 76 hielt Jesse seine erste Predigt und trat 1978 in den vollzeitlichen Dienst. Nur ein Teil seiner Story. Aber wenn ich so etwas lese, dann sehe ich mir einfach das bildlich vor Augen erst, dass Jesus zu seinem Ein und Alles war. War bereit, alles aufzugeben. Nicht in jeder Situation muss man jetzt so handeln. Gott hat ihm auch nicht gesagt, er müsse das so tun. Aber das empfand er von sich aus. Von sich aus. Als König David in seinem Palast saß in Jerusalem und schaute hinüber und sah die Stiftshütte, wo die Bundeslade Gottes drin war. Das war einfach eine einfache Hütte, die er aufgebaut hatte dort in Jerusalem. Das war nicht einmal mehr die Stiftshütte von Mose, sondern einfach ein Zelt, das Zelt Davids, den er aufgestellt hatte. Und er schaute hinüber und sah, wo Gott war. Und David sagt, das darf doch nicht wahr sein. Weißt du, dass es nicht Gott war, der dem David den Auftrag gab, den Tempel Salomons zu bauen, der zu einem Weltwunder geworden ist? Nein, es war nicht Gott. Gott war es genug. Er könnte in einem einfachen Zelt wohnen. Aber David sah seinen Palast an und sagte, das darf doch nicht wahr sein. Gott gebührt mehr Ehre als ich. Und so unternahm er alles, um alles vorzubereiten. Weil er ein Kriegsmann war, konnte er den Tempel nicht bauen. Aber Gott ließ es durch den Sohn Salomon bauen. Und er baute den Tempel Salomons als ein Bauwerk, eine Baukunst mit Gold und Silber und Stein und alles, was man sich vorstellen kann, das zu einem Weltwunder geworden ist. Aber es war, weil es im Herzen Davids war, das zu tun. Gott hat nicht gesagt, ich brauche das. Nein, Gott braucht gar nichts. Aber wir können, wenn wir wollen, wir können Gott Ehre geben. Gott will, dass wir durch unser Leben, indem wir Gott ehren mit unserem Leben, mit unserem Tag für Tag der Welt verkündigen, nicht nur mit Worten, nicht nur mit Taten, sondern mit Herz, welches sich in Worten und Taten ausdrückt. Das ist der Unterschied. Es gibt zu viele Menschen, die einfach denken, ja, ich tue einfach die christlichen Taten, ich rede die schönen christlichen Worte, aber das ist nicht, was die Welt überhaupt interessiert. Das ist nicht, was ausstrahlt, sondern was ausstrahlt, ist ein Herz, welches Gott ehrt und sich dann in Taten und in Worten sich ausdrückt. sodass die Welt es sieht in und durch uns. Hier noch einmal zurück zum Malachi hier. Gott sagt nämlich hier in Vers 11, er sagt ihnen, vom Anfang, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern. Und überall sollen meinen Namen Räucherwerk und Gaben, und zwar reine Opfergaben, dargebracht werden. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der Herrscharen. Das wünscht er sich, dass sein Name groß gemacht wird. Unter den Nationen, in unserer Nachbarschaft, wo er immer er ist. Er sagt hier im Vers 14, der letzte Teil, denn ich bin ein großer König, spricht der Herr, der Herrscharen. Und mein Name ist gefürchtet unter den Heidenvölkern. Wisst ihr, viele in unserer Gesellschaft, in unserer Nachbarschaft, unserer Familie, die wissen, dass wir gläubig sind. Und sie beobachten unser Glaube. Wie leben wir den Glauben? Wie real ist ihr Christus eigentlich? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Unser größtes Zeugnis ist nicht die Worte, die wir reden. Ist auch nicht ein vollkommenes Leben, das wir leben. Sondern es ist die Aufrichtigkeit, die Echtheit unseres Herzens, den wir Gott gegenüber zeigen. Und die Dinge, die Gott wichtig sind, die Dinge, die auf Jesus Christus hinzeigen und ihn ehren, dass wir dieses eben auch ehren. Und da gibt es Verschiedenes. Die Zeit fehlt mir da, noch ins Detail zu gehen. Aber ich denke an Josef. Wisst ihr noch, wie er im Hause von Potiphar gesetzt wurde, als Oberst im ganzen Haus, obwohl er als Sklave angekommen war. Aber nun ist er der Verwalter vom Hause Potiphars. Aber seine Frau blickt auf ihn und möchte mit ihm schlafen gehen. Und er rennt davon und sagte, wie kann ich meinem Gott, nicht dem Potiphar, wie kann ich meinem Gott sowas antun, mit dir zu schlafen? Ihm war es wichtig, weil er wusste, dass sein Leben auch ein Zeugnis ist, ein Ruf ist, welches er entweder befleckt oder bestärkt im Positiven für seinen Herrn. Denk an Moses, dem es wichtig war, den Ruf Gottes. Als Gott sagte, das Volk Israel, die werden wir jetzt vernichten, weil sie das goldene Kalb angebetet haben. Und ich werde aus dir, Mose, neue Nachkommenschaft erzeugen. Wir fangen von neuem an. Mose hätte sagen können, ja nicht schlecht, dann heißt Abraham, Isaac, Jakob und Mose. Aber Mose sagte, nein, Herr. Das darf nicht wahr sein. Es darf nicht heißen, dass Gott der Israeliten war so groß, dass er sie aus Ägypten führen konnte durch das Rote Meer. Aber er war nicht fähig. Er war nicht fähig, sie am Leben zu halten in der Wüste, dass sie alle umgekommen sind. Mose sagte, das darf nicht wahr sein. Dein Name muss verkündigt werden, Herr. Und er stand ein für das Volk Israel. David, er hörte wie ein Riese namens Goliath, das Volk Israel verhöhnte, den Gott Israels verhöhnte. Und David fragte sich, niemand unter den großen Helden Israels, der gegen diesen kämpft? Was ist mit euch los? Warum lässt ihr den Gott Israels so verhöhnen? Er sagte, dann gebt mir meine Schleuder, ich gehe da auf ihn zu. Das darf doch nicht wahr sein. Die Ehre Gottes, Gott groß zu machen, für Gott einzustehen. Manche fragen sich über, auch im Neuen Testament, Ananias und Sapphira, die Geschichte, wie sie ein Stück Land verkauft haben, weil sie gesehen haben, wie Barnabas Land verkauft hat, das Geld gebracht hat. Und alle haben Barnabas gelobt über die Spendengabe, die er brachte. Und Ananias und Sapphira sagten, komm, wir verkaufen auch ein Stück Land und bringen das Geld. Aber sie sagten sich, ja, wir tun etwas zur Seite, wir tun nur so, wo wir alles geben, ja. Aber der Heilige Geist sprach durch Petrus, habt ihr es euch vorgenommen, den Heiligen Geist anzulügen? Nicht Gott die Ehre zu geben. Ihr hättet tun können mit dem, was ihr wolltet, hat er gesagt. Ihr könnt auch die Hälfte geben. Niemand hat euch was befohlen, was zu tun. Aber vorzugeben, etwas zu tun, was nicht echt ist. Sie brachten Unehre in die Gemeinde. Und deswegen hat Gott es aufgezeigt, dass es so nicht geschehen darf. Die Bibel sagt uns, Philipperbrief Kapitel 2 und Vers 9, Darum hat Gott Jesus auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesus sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Ehre. Es lohnt sich mal, ein Studium zu machen über die Ehre Gottes. Ehre beginnt nämlich dort in unserem Herzen. Das kann dir niemand aufzwingen, kann dir niemand aufschwätzen. Und doch jeder Einzelne von uns hier, der sich schon für Jesus entschieden hat, weiß, was es heißt, Jesus im Herzen zu tragen. Die Frage ist, die man sich immer wieder stellen muss, die dem Volk Israel immer wieder zum Verhängnis auch geworden ist, dass Malachi, obwohl er angefangen hat, Gott liebt euch und er wird euch immer lieben. Aber verlangt nicht diese Liebe, diese unglaubliche Liebe, die er uns gezeigt hat, auch von uns das Beste? Gott lässt sich nicht abspeisen mit Überresten. Und manchmal fragen wir uns, warum wir nicht mehr der Begegnung Gottes, nicht mehr der Stimme Gottes in unserem Leben hören. Weil er wirklich nicht an erster Stelle ist. Wir haben zu viel anderen Lärm, welches unseren Kopf füllt. Zu viele andere Dinge, die uns ablenken. Gott sagt, wo ist meine Ehre? Ehre heißt wichtig sein. Ehre heißt, er ist an erster Stelle in unserem Herzen. Und wenn es in unserem Herzen ist, dann wirkt sich das auch aus auf unser Leben. Und dabei müssen wir uns fragen, eben, was sind die Dinge, die auf Jesus hinweisen? Es ist Gemeinde zum Beispiel, Gottesdienst zum Beispiel. Wie leicht es ist, oder? Dass man den Gottesdienst einfach aus irgendeiner Versammlung sieht, wie viele andere, die man auch besucht, oder? Politikversammlung oder Jüngerlieferein oder wo auch immer man geht. Und vergisst, es ist so leicht, man kann es so leicht vergessen, hey, um was es hier geht. Wir kommen hier, um eigentlich Gott, den Allmächtigen, den Herr der Herrscharen, zu loben, zu dienen, dass wir uns vornehmen, es zu tun mit ganzer Hingabe. Muss man sich manchmal selber schütteln. Weil es ist so einfach, dass man macht es einfach. Jetzt ist schon wieder Sonntag, ja. Dass man in die Kirche kommt und sich nicht fragt, ja, wie lange wird das noch dauern? Wann ist es endlich vorbei? Müssen wir so viel singen? Warum lassen Sie uns nicht sitzen? Aber schon solche Gedanken in einem Gottesdienst gehabt, natürlich nicht, wo ich gepredigt habe, aber sonst wo. Aber dass ich irgendwo zu der Überlegung kommen muss, der Gottesdienst ist nicht da für mich in erster Linie, der Gottesdienst ist da für ihn. Und auch wenn ich mich manchmal vielleicht nicht danach fühle, auch wenn ich mich manchmal einfach unter dem Wetter bin oder wie man sagt, dass ich einmal eine schlechte Woche gehabt habe, etc., ich bin nicht gut drauf und all das. Es geht nicht um mich. Ja, ich gehe zum Gottesdienst, wenn ich gut drauf bin. Wenn nicht gut drauf, dann bleibe ich einfach im Bett schlafen. Ich gehe zum Gottesdienst, weil Gott es liebt, wenn sein Volk zusammenkommt. Hat er nicht gesagt, wir sollen die Versammlung nicht versäumen, wie etliche zu tun pflegen. Das Zusammensein, einander ermutigen, nicht nur das Wort, das man von vorne hört, sondern auch das untereinander Zusammensein und Ermutigung weitergeben, von Gott gebraucht werden, um Ermahnung und Mut und Trost weiterzugeben. Dass wir uns dessen bewusst sind. Malachi ist ein Buch, sind Worte, die man immer wieder selber auch lesen muss und sich bewusst werden muss. Wo stehe ich? Wo bin ich? Ja, wir haben uns für Jesus entschieden. Ja, wir bekennen und sagen, Jesus, du bist mein Herr. Aber wie gehen wir mit den Dingen um, die dem Herrn wichtig sind? Zum Beispiel, die Bibel sagt, wir sollen unseren Ehepartner ehren. Ehren. Nicht nur gut mit ihnen sein, nicht nur die Wäsche machen, nicht nur Geld verdienen, Brot auf den Tisch bringen. Ehren. Wichtig und bedeutend und wertvoll. Mit ihnen umgehen. Mit deinen Worten, mit deinen Handlungen, mit deinen Taten. Die Bibel sagt, wie wir mit unserem Körper umgehen, damit ehren wir Gott. Wie wir mit Gottesdienst umgehen, das sind alles Dinge. Die Welt schaut auf uns. Und sie sieht nur Jesus so viel, wie sie ihn in uns sehen, in unseren Herzen sehen. Und unsere Herzen zeigen sich in dem, was wir tun und wie wir es tun. Sind noch alle da? Ist doch wahr, oder? Und ich will es auch selber einfach bewusst immer wieder zu Herzen nehmen, wie gehe ich um mit den Dingen, die auf Jesus hinweisen. Gottesdienst mit meinem Nächsten, wie rede ich über den Nächsten? Tratsche ich hinten rein? Rede ich schlecht über andere Menschen? Die fragen sich, also das soll ein Christ sein? Gehst du um deinen Kindern, deinen Eltern? Einer der 10 Gebote heißt, ehre Vater und Mutter. Ja gut, aber wenn du einen Vater gehabt hättest wie ich, dann könntest du es eben auch nicht. Gott hat nicht gefragt, ehre Vater und Mutter, die gut gewesen sind. Ehre sie, weil Gott dich darum bittet, sie zu ehren. Ja, ich bin auch herausgefordert. In all den Dingen. Hier noch, wir kommen zum Schluss hier, Römer 12. Römer 12 und Vers 9, er sagt hier, Liebe im praktischen Leben ist das Titel. Die Liebe sei ungeheuchelt. Hasst das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. In der Ehrerbietung. Ja, warum bist du wichtig? Weil Gott dich für wichtig hält. Wenn Gott dich für wichtig hält, auch wenn es für mich nichts bedeuten würde, dann bist du bedeutend, weil Gott für mich bedeutend ist. Amen. Gib dir einfach auf den Weg. Lass uns einfach hier aber von neuem einfach beurteilen, beobachten, vor dem Heiligen Geist, vor dem Herrn gehen. Und Dinge, die wir vielleicht einfach zur Routine gemacht haben, bewusster werden, dass alles, was irgendwo mit Gott zu tun hat, mit Jesus zu tun hat, dass wir wirklich das anschauen, welchen Platz es haben sollte in unserem Leben. Und wenn es das nicht hat, warum hat es das nicht? Warum brennt mein Herz nicht mehr vielleicht so sehr, wie es früher getan hat? Gott ist immer noch derselbe. Es sind immer noch dieselben Verheißungen. Hat man sich selber entfernt ein bisschen, weil Gott sagt, er entfernt sich nie von uns. Er liebt uns, er ist immer da für uns. Aber wir manchmal lassen uns ablenken von äußeren Dingen, von Umständen, Problemen, all diese Dinge. Komm wieder zu mir, spricht der Herr. Komm zu mir. Und ich erfrische dein Herz von Neuem. Lass dein Glaube wieder frisch und neu brennen, wie zur ersten Stunde. Das ist, was er tut. Lass uns aufstehen miteinander. Lieber Herr, ich möchte dir einfach die Ehre geben, und bitten um Vergebung, Herr, wenn in irgendwelchen Bereichen in meinem Leben, dass es nicht der Fall gewesen ist, Herr. Herr, zeige uns auf, wie wir dir in unserem Alltag, in unseren Worten, mit unserem Leben, in unseren Beziehungen, in allem, was wir tun, dass du geehrt wirst, Herr. Selbst dann, wenn wir Fehler machen, aber zu unseren Fehlern stehen, Herr, ehren wir dich dadurch, Herr. Wir geben dir Lob und Dank dafür, Jesus. Sprich in Jesus' Herz heute Morgen, Herr, ganz persönlich, was jeder von uns entnehmen kann aus diesem, damit unser Leben noch mehr gestärkt wird, um für Gott und Jesus Christus ein Zeugnis in dieser Welt zu sein. Denn du bist wirklich der Herr aller Herren und König aller Könige. Halleluja. Häupte geneigt, Augen geschlossen. Kurzen Moment, bevor wir zum Abschlussteil des Gottesdienstes kommen, Gott zu ehren mit unseren Gaben. Es mag vielleicht jemand sein, der hier ist, der wirklich noch nie Jesus persönlich eingeladen hat, in deinem Leben zu kommen. Ihn wirklich nie persönlich gesagt hat, Jesus sei der Herr meines Lebens. Vielleicht viele gute Dinge getan hast, aber das ist nicht das, was ein Christ ausmacht. Oder vielleicht hast du dich schon mal für Jesus entschieden, aber irgendwie hast du ihn nicht mehr so geehrt mit deinem Leben. Irgendwie, ja, ist er nicht mehr so im Mittelpunkt. Du bist deinen eigenen Weg gegangen. Also niemals wirklich voll abgesagt, aber irgendwo auch nicht mehr für ihn gelebt. Der Herr sagt, du kannst auch wieder neu, frisch wieder zu ihm zurückkommen. Lass heute ein neuer Tag sein für dich. Ein neuer Tag für ein neues Entbrennen für ihn. Und was es bedeutet, ihm Ehre zu geben, was ihm wichtig ist und die, für die Welt wichtig ist, um zu erkennen, wer Gott ist. Wenn du hier bist oder im Livestream, lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Lieber Gott im Himmel, ich glaube an den Herrn Jesus, dass er für mich gestorben und auferstanden ist, um mir ein neues Leben zu geben. Jesus, ich setze dich auf den Thron meines Herzens. Sei mein Herr. Vergib mir alle meine Schuld, wie auch ich vergebe meinen Schuldigen. Und ich danke dir für den Heiligen Geist und Kraft, um ein Zeuge für dich zu sein, damit dir alle Ehre zuteil wird. In Jesu Namen. Die Bibel sagt uns auch einen anderen Weg, wie wir Gott ehren können, Sprüchen Kapitel 3. Und das wollen wir heute Morgen tun. Und deswegen habe ich auch unser Geben hier für den Schluss behalten. Weil auch das Geben an Opfer oder an Zehnten, wie die Schrift sagt, Sprüche 3 und Vers 9 und 10, das heißt, ehre den Herrn mit deinem Besitz. Das heißt, nicht gib ihm. Ehre. Das heißt, mit Herz, mit Hingabe. Nicht aus Müssen. Ja, ich sollte. Ja, wenn ich es nicht tue, ja, dann trifft mich was Böses. Nein. Ehre den Herrn mit deinem Besitz, mit den Erstlingen all deines Einkommens. So werden deine Scheunen sich mit Überfluss füllen und deine Kelten von Most überlaufen. Wenn wir unseren Glauben freisetzen darin, Gott zu ehren, an erster Stelle zu setzen, dann wird alles andere uns zuteil werden, wie Jesus sagte. Trachte nach dem Reich Gottes zuerst. Alles andere wird dir zuteil. Wenn es knorkst, manchmal in Bereichen unseres Lebens, damit meine ich nicht, dass wir manchmal Probleme oder Anfechtungen haben, sondern es knorkst einfach länger. Und da muss man sich manchmal fragen, liegt irgendwo eine Blockade in meinem Herzen irgendwo Gott gegenüber, wo ich ihn nicht ehre, wie es ihm gebührt. Weil das ist das, was unseren Glauben eben hindert, ihm gegenüber. Gott ist immer da. Aber er sagt hier, ehre den Herrn, deinem Gut. Ich lade dich ein, was auch immer du heute Morgen tun möchtest, geben möchtest, kannst gerne noch einmal kurz Platz nehmen. Nimm das, was du geben möchtest und sprich einfach selber ein Gebet darüber. Danke dem Herrn für dein Leben, die Energie, für die Zeit, für die Kraft, die du hast, die du auch ihm geben kannst, dass er für dich sorgt, deine Familie, dass du keinen Mangel hast für die Verheißung, die ja und Amen sind. Sprich einmal ein persönliches Gebet mit deinem Ehepartner, wenn sie da sind, mit deinem Bruder, Schwester, wenn du möchtest. Und anschließend tun wir es so, wie wir es am ersten Sonntag im Monat immer machen, dass wir als Zeichen dafür, für diejenigen, die erkannt haben, Gott, dass Gott, für Gott eine Ehre ist, den zehnten Teil zu geben, dass wir es einfach hier nach vorne bringen und in den Korb legen. Als Zeichen dafür, dass wir unser Leben Gott geben. Wir spenden ihm nicht ein Almosen, sondern wir geben ihm unser Leben dar. Alles, was sie sind, alles, was wir haben. Und so wird er dafür sorgen, dass die 90%, die du noch hast, die werden weit mehr reichen als nur 100%. Und du wirst zunehmen in allen Stücken, allen Bereichen, denn so spricht es der Herr. Halleluja. Amen. Und dann werden wir am Schluss dem Herrn mit einem Glaubensgebet dann auch dienen.